ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 So, also der Vers ist in Sanskrit. Den möchte ich jetzt nicht so gerne lesen, den möchte ich gerne Prabhu überlassen, weil er kann einfach sehr gut Sanskrit und ich kann das nicht. Aber wir können mal die Erläuterung schon mal, also ich lese die mal vor und dann kann das nochmal jemand nachlesen. Das ist der Vers 6, der 6. Kapitel, 7. Vers. Für jemanden, der den Geist bezwungen hat, ist die Überseele bereits erreicht. Denn er hat Ausgeglichenheit erlangt. Für einen solchen Menschen sind Glück und Leid, Hitze und Kälte, Ehre und Schmach alles das Gleiche. Das noch mal jemand lesen möchte? Nochmal wiederholen vielleicht?
Für jemanden, der den Geist bezogen hat, ist die Überseele bereits erreicht. Denn er hat Ausgeglichenheit erlangt. Für einen solchen Menschen sind Glück und Leid, Hitze und Kälte, Ehre und Schmach alles dasselbe oder das Gleiche.
Das Gleiche.
Gut, das Gleiche, Entschuldigung.
Genau. Ist er jetzt da? Nee.
Ich weiß nicht.
Gut, dann fange ich jetzt einfach mal an, also die Erläuterung aus der Bhagavad Gita mal vorzulesen. Jetzt muss ich gerade mal gucken.
Unten?
Hier unten. So, also die Erläuterung. Eigentlich wird von jedem Lebewesen erwartet, dass es den Anweisungen des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, folgt, der sich als Paramatma im Herz eines jeden befindet. Wenn der Geist durch die äußere illusionierende Energie irregeführt wird, wird man in materielle Tätigkeiten verstrickt. Sobald man daher den Geist durch eines der Yoga-Systeme zu beherrschen vermag, kann man sagen, dass man das Ziel bereits erreicht hat. Das Lebewesen muss in jedem Fall höheren Weisungen folgen. Wenn der Geist fest auf die höhere Natur gerichtet ist, hat er keine andere Möglichkeit, als den Weisungen des Höchsten zu folgen. Der Geist muss sich einer höheren Anweisung fügen und ihr dann folgen. Wenn man den Geist einmal beherrscht, folgt man von selbst den Anweisungen des Paramatma, der Überseele. Durch Krishna-Bewusstsein kann man diese transzendentale Ebene sogleich erreichen, weshalb der Geweihte Krishnas von der Dualität des materiellen Daseins, Leid und Glück, Kälte und Hitze und so weiter nicht berührt wird. Dieser Zustand ist praktisch Samadhi, Versenkung in den Höchsten. Ja. Text dazu. Und ja, die weitere Erläuterung, denke ich, da warten wir jetzt mal. Bis
kann ich noch eine andere Version aus einer anderen Bhagavad Gita vorlesen?
Ja.
Text,
das ist jetzt, von wem ist die erläutert worden?
Das ist eine...
Darf ich mal sehen?
Das ist der zeitgemäße Version.
Ja, nee.
Gehe ich nicht.
Okay. Das führt zu Verwirrung. Also das ist nicht so im Sinne...
Gut.
Da muss man immer genau schauen, wer da was geschrieben hat, weil sonst kommen wir da so auf verschiedene Ebenen rein. Und ja, müssen wir ein bisschen noch drüber meditieren.
Das ist doch die von dem, wie heißt das, Swami Prabhupada?
Prabhupada, genau. Das ist noch, also das ist ja auch der spirituelle Meister von Sarvabhauma.
Ah ja.
Und der ist halt für uns maßgeblich. Also es gibt ja so verschiedene Erläuterungen und diese Erläuterung von von Prabhupada ist einfach in dieser Linie auch, die, nach der sich das hier auch weiter, nach der wir uns einfach halten. Mhm. Dass wir da nicht uns zerfledern und in verschiedene Richtungen gehen. Das hat nicht so viel Sinn.
Das heißt, es gibt also auch noch andere Übersetzungen?
Es gibt andere Übersetzungen, ja. Es gibt auch Übersetzungen von westlichen, habe ich auch schon mal gesehen, also westliche Gelehrte oder wie man sie nennt, so Wissenschaftler. Und das liest sich einfach anders, weil die sind einfach, die sehen das so auf so einer westlichen analytischen Weise. Mhm. Und da kommt man im Grunde nicht so richtig an den Punkt, um den es eigentlich geht.
Ja, also, er sagt ja auch die Bhagavad Gita, wie sie ist.
Genau.
Als Untertitel.
Ja. Und um den Kern wirklich zu verstehen, reicht es eigentlich nicht so, diese materiell westliche Denkweise, die wir so haben. Also dann wird es eigentlich so ein wissenschaftliches Produkt,
so,
aber das so geht eigentlich am Kern vorbei. Ne? Das geht eigentlich an der.
So zwanghaft intellektuell.
Das ist dann intellektuell, genau. Ja. Okay.
Vielleicht wird man sowieso hier dran sitzen.
Stimmt, ja. Genau, vielleicht gehen wir schon davon aus, dass er so bekannt ist. Ja, also Shri Sarvabhavana kommt aus Indien, aus Kalkutta, stammt aus Kalkutta, lebt seit vielen Jahren schon in Deutschland. Er ist, ist immer schwierig, das zu erklären, also er ist Mystiker, er ist diesen mystischen Weg eingegangen, hatte als Lehrer sehr große spirituelle Meister in Indien gehabt, über viele Jahre. Und ja, dann ist er nach Deutschland gekommen, hat sehr viele Übersetzungen gemacht. Er hat riesige Werke übersetzt, das Sri Chaitanya Charitamrita, das ist ein Werk von 15 Bänden, das hat er übersetzt aus dem Altbengalischen ins Englische. Er hat Werke aus dem Sanskrit ins Englische übersetzt. Also er kann mehrere Sprachen, Sanskrit, Altbengalisch, spricht sehr gut Deutsch. Dann, ja, er lebt in Berlin jetzt so als Zentrum, hält hier eben regelmäßig Vorträge und er leitet auch Reisen nach Indien zu der Palmblatt-Bibliothek dort, also eine speziell autorisierte. Es gibt ja mehrere Palmblatt-Bibliotheken in Indien, aber es gibt nicht so viele, die wirklich autorisiert sind. Ja, und da hält er, also fährt er zweimal im Jahr, leitet er eine Reisegruppe dahin. Und ja, macht auch hier weiterhin Übersetzungen und macht auch, gibt auch Lebensberatung. Also man kann bei ihm auch Termine vereinbaren. Direkt.
Heute nicht.
Bitte?
Heute aber nicht.
Nee, heute nicht mehr. Heute ist ein bisschen spät. Aber also man kann, also es gibt da einen Flyer da draußen, da steht eine Telefonnummer drauf und da kann man Termine vereinbaren. Und da gibt er eben auch Lebensberatung und so weiter.
Und was ist eine Palmblatt-Bibliothek?
Was ist eine Palmblatt-Bibliothek, Sheila? Kannst du das besser erklären?
Also, wie erklärt man das? Das ist die Frage.
Kapitalismus, ja, ihr könnt in Erklärung gehen.
Ja,
ich hatte das.
Fand sie auch schon so?
Es gibt nicht nur eine, es gibt mehrere in Indien. Ja, ich habe das Buch gelesen von dem, wie heißt der? Ritter. Thomas Ritter. Mhm. Der war zu einer, waren noch andere Leute schon da.
Ja,
die
ja,
die Frage ist immer, ob sie an die richtige. Richtig gekommen sind an die richtige Bibliothek.
Das
die autorisiert ist für die Person.
Das ist die
Antwort. Die haben statt Papier Palmblätter verwendet und haben dort alle, die werden alle 300 Jahre umgeschrieben und haben das gesamte Wissen der Menschheit dort drauf. Wenn man so will, von jedem Lebewesen Die Gegenwart, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Aber nicht von jedem, sondern jeder, der da hinkommt.
Genau.
Und nicht
jeder. Na gut, jeder, der da hinkommt. Okay, man kann also dann auf die Personen auch genauer zuschneiden. Ja.
Und geschrieben sind die ungefähr 5000 Jahre.
Genau.
Also das Wissen, also man hat davor nichts aufschreiben müssen, weil die Menschen hatten einfach ein ganz anderes Gedächtnis als heute. Und vor 5000 Jahren hat so ein neues Zeitalter eingesetzt. Also wir haben ja ein ganz schlechtes Gedächtnis, also auch heute, man muss ja alles aufschreiben. Und da wurde diese Palmblatt-Bibliothek, da wurde so eine Art, das ist wirklich so ein Weltwissen aufgeschrieben auf Palmblättern.
Von den Weisen weitergegeben worden.
Genau.
Und wenn ich da jetzt hinkomme, ist da irgendwo meine Zukunft aufgeschrieben, meine Vergangenheit.
Genau.
Ist wahr.
Wenn du das schaffst, da hinzukommen, also wenn das für dich bestimmt ist.
Also die Leute,
wenn das nicht dort liegt oder wenn dir das nicht bestimmt ist, wird es irgendwas passieren, dass du nicht mehr hinkommst wieder.
Wirklich? Ja, ich war vor 10 Jahren in Indien und ich hatte damals noch gar nicht auf dem spirituellen Weg. Wir haben nur jemanden getroffen, der gesagt hat, boah, ich habe da mein Blatt bekommen und das war total toll und hat uns eine Adresse gegeben und wir waren auch dort. Und wir haben irgendwie 2 Wochen gewartet und dann mussten wir halt wieder zurück nach Deutschland.
Mhm. War nicht da? Also war das Palmblatt nicht da?
Ja, die haben gesagt, sie waren nur noch am Suchen, aber damals war mir das nicht halt so wichtig. Das kann ich nicht mehr dauern.
Dass das beispielsweise in einer anderen Palmblatt-Bibliothek liegt.
Oder waren
dass man
nicht
selber noch nicht bereit ist.
Ich denke, das war ihr Fall. Mhm. Aber es war auch nicht so eine riesen Bibliothek, sondern es war alles so. Ja, Synchronizitäten, wie wir da angekommen sind und irgendeine Telefonnummer und dann hatten sie mir in das Haus geführt und das war jetzt nicht irgendein, wie man sich das vorstellen, eine Bibliothek.
Mhm.
So, und haben uns halt auch die Sachen gefragt, so, die wir da wissen müssen. So, also vielleicht war das auch alles nur irgendwie.
Sie sind gefragt worden.
Genau, und dann, was war das Geburtsdatum?
Ach wirklich?
Ja.
Ja.
Also wo Bravo hinfährt,
braucht man eigentlich gar nicht.
Das ist halt anders, also man muss da gar nichts sagen, nur die Hände zeigen.
Mhm.
Da ist dann praktisch, also weil die ganzen astrologischen Konstellationen sind in der Hand beschrieben.
Mhm.
Und er rechnet dann sozusagen was aus, schreibt das auf in Hindi, man sieht das nicht, was das ist, auf eine kleine Tafel. Und dann bekommt man so ein Blatt mit 27 Kreisen drauf und soll auf irgendeinen tippen. Und man tippt dann auf die Zahl, die er aufgeschrieben hat. Das ist eigentlich nur nochmal zum Beweis sozusagen. Und dann wird das Palmblatt rausgesucht. Und dann geht's los sozusagen mit der Lesung.
Aber Geburtsdatum wird da auch.
Also
kann man ja.
Haben Sie alle schon
gefragt?
Ja.
Also,
na klar, ich hatte an dem Tag Geburtstag, das heißt, mir wurde auch gleich gratuliert. Also Geburtsdatum,
aha.
Ja.
Das wollte ich jetzt nicht mehr.
Also ich war zweimal in einer gewesen.
Ja, das sind so Kontrolle, glaube ich, nochmal gemacht bei dem Geburtstag.
Ja,
also, oder
ja, mich würde interessieren, was die Individualität ausmacht von diesen Blättern, dass man die zuordnen kann. Haben die eine bestimmte Struktur, die Blätter, so wie die Adern? Oder
ist
das,
das
geschrieben?
Ist richtig geschrieben. Das ist in Sanskrit geschrieben. Und wenn der das liest, also das ist ja auch ein Priester, der diese Palmblatt-Bibliothek verwaltet. Das ist ja auch so eine Art Parampara, also so, es geht, bleibt innerhalb einer
Generation. Schülermeisterfolge.
Schülermeisterfolge, genau. Das ist auch so eine richtige Einweihung. Das ist nicht einfach eine Bibliothek wie bei uns. Es muss ja auch jemand wirklich, also in diese Philosophie, in diese Religion auch reingewachsen sein. Ne? Und der macht ja auch bestimmte Rituale, damit er sich öffnen kann, auch für diese Weisheit, die aus diesen Blättern natürlich auch kommen. Und wenn er das liest,
dass er halt auch nichts Eigenes mit rein,
genau.
Also dass er keine eigene Meinung vorstellt, also dass er klar ist im Geist.
Genau.
Und stimmt das, dass man, wenn man das dann gefunden hat, dass man dann alle Informationen, also auch den Tag seines Todes, dass man das nicht sagen kann, das will ich vielleicht nicht wissen, sondern
ja, man kann das erfahren, wenn man möchte, aber
man muss nicht, weil ich hatte irgendwie immer gehört, dass man das dann halt alles.
Nee, man kann sagen, man muss es nicht wissen, möchte, kann man einfach sagen, das nicht. Er liest das sowieso auf Hindi vor sozusagen und die Übersetzung kommt dann
nicht. Nicht auf Sanskrit?
Ich weiß das nicht in Sanskrit. Nur mal nachfragen, aber ich glaube auf Hindi, ja?
Okay.
Habt ihr das gelesen?
Wir sind ein bisschen abgeschweift jetzt. Wir haben das gelesen, aber jetzt haben wir natürlich auf dich doch gewartet. Und wir haben so lange mal über die Palmblatt-Bibliothek noch gesprochen, weil es mal so ein paar Fragen gewesen sind.
Okay.
Gut, und jetzt müssen wir natürlich richtig.
Geläuterung hast du ja
gelesen? Ich habe die Erläuterung vorgelesen, aber ich habe diesen Satz aus Sanskrit nicht gelesen, weil ich das
und
nicht
ich glaube, von, wie ich von letzten Mal hier war, haben Sie das vorbereitet mit den Fragen. Sigma?
Alle gucken.
Schau mal da. Also bitte, fahr mal fort. Oder Kommentar, Bemerkungen, Überlegungen.
Wollen wir erst den Sanskrit lesen?
Den Sanskrit?
Ja.
Okay. Jitatmanaha prasantasya paramatma samahitaha shitoshno sukhadukheshu tatha man apomanayoho. Habt ihr das Wort für Wort Bedeutung auch gelesen?
Ich habe das nicht auf Sanskrit lesen können.
Okay, gut. Also, Wort für Wort. Jiva Atmanaha, Jita Atmanaha. Desjenigen, der den Geist bezwungen hat. Prasantasya. Der durch solche Beherrschung des Geistes Ausgeglichenheit erlangt hat. Parama Atma, die Überseele, Samahitaha, vollständig erreicht. Sita, in Kälte, Ushna, Hitze, Sucha, Glück, Dukheshu und Leid. Tatha, auch Mana, in Ehre, Apomana Yo und in Schmach. Vollständige Übersetzung. Für jemanden, der den Geist bezwungen hat, ist die Überseele bereits erreicht, denn er hat Ausgeglichenheit erlangt. Für einen solchen Menschen sind Glück und Leid, Hitze und Kälte, Ehre und Schmach alle das Gleiche. Das wollen wir alle erreichen, oder? Wäre schön.
Wie kann man den Geist bezwingen?
Wie kann man den Geist bezwingen? Wie kann man den Geist bezwingen? Weißt du?
Durch Meditation zum Beispiel?
Zum Beispiel Meditation. Und über was?
Meditation über? Über nichts.
Über nicht. Und du meinst, das Geist ist nicht. Deswegen, wenn man über nicht meditiert, wird automatisch das Geist angesprochen, weil das Geist ist nicht. Ist das, was du meinst damit? Nein.
Nein, Meditation in die Tiefe gehen, meine ich, so, dass der Geist gar nicht aktiv ist.
Und dann, wenn wir in täglichen Reden dann aktiv sind, was passiert dann? Weil Meditation bedeutet, irgendwo hinsitzen, bestimmten Ort, Zeit, Umstand entsprechen, dann können wir uns in Meditation vertiefen. Aber wenn diese Zeit, Ort und Umstand nicht vorhanden sind und im täglichen Leben, du musst mit dem Steuerbeamten etwas zu besprechen hast, was machst du da?
Ja, dann würde ich mich an mir anders helfen.
Also Geist zu bezwingen ist eigentlich erstmal zu erkennen, dass ich und mein Geist sind zwei verschiedene Aspekte meines Wesens. Meistens sind wir verwirrt und denken, dass unser Geist bin ich. Ich bin mein Geist. Mein Geist denkt, mein Geist wünscht,
und so weiter. Und daher stellen wir unsere Geist nie in Frage. Alles, was unser Geist souffliert, denkt und so weiter, und dann nehmen wir das als absolute Befehl. Muss gemacht werden. Stellen wir nie in Frage. Aber wir nennen doch mein Geist. Ich sage nicht ich Geist. Mein Geist. Daher, daran können wir merken, dass es eigentlich, das Geist gehört mir. Also ich bin der Verwalter, Besitzer meines Geistes. So, da ist das erste Schritt, zu erkennen, dass ich bin nicht Geist, sondern Geist gehört mir, es ist mein Geist, ich kann, was ich will mit meinem Geist, weil ich gehöre, mein Geist gehört mir. Ja? Du fragst nicht an deinen Tisch, ob du das irgendwo anders das stellen möchtest. Du nimmst einfach den Tisch, hebst das auf und stellst du, wo du das gerne haben möchtest. Du fragst nicht, hey Tisch, darf ich das? Aber es über sehr lange Zeit, ohne dieses zu wissen, dass das Geist gehört mir, also ich bin nicht der Geist, und daher, da ist eine Macht in mir, eine Position in mir, eine Stellung in mir, ein Aspekt meines Wesens, die eigentlich über den Geist steht. Und da haben wir aber nie in diese Richtung geforscht, um zu entdecken, ob tatsächlich ein weiterer Aspekt des Bewusstseins gäbe, die den ganzen Frage stellt, die den ganzen Diskussion führt mit dem Geist, und letztendlich kann auch eine Entscheidung treffen, die gegen den Entscheidungen des Geistes steht. Es kann auch vorkommen. Aber trotzdem es ist uns nicht wirklich gelungen, die zu trennen, den Geist von den anderen Aspekten meines Wesens, die den Geist tatsächlich verwalten kann. Der erste Schritt daher, den Geist zu bezwingen, ist, das zu verstehen und auch gemäß der Informationen und Wissen, dass wir von den Schriften, Text wie Bhagavad Gita erfahren, dass eigentlich Intelligenz bzw. Vernunft bzw. den Funktionen des Bewusstseins, die unterscheiden kann, die alle Unterscheidungen trifft, Unterscheidungsvermögen bzw. diese Funktion führt unsere Intelligenz. Vernunft. Und in der Hierarchie steht der Vernunft über den Geist. So, mit dieser Information ausgestattet, können wir dann eine tägliche Übung führen, indem den Geist immer Frage zu stellen. Warum soll ich dich glauben? Woher weißt du, woher weiß ich, was du mich vorschlägst mit deiner Auseinandersetzung ist das Richtige? Warum soll ich dich als meine Autorität akzeptieren? Und so weiter. Und dann fängt tatsächlich ein Prozess, ein Vorgang an, wo ich den Geist von mir selbst trennen kann. Und natürlich, es ist auch wichtig, dass wir das richtige Wissen haben. Ohne das richtige Wissen ist es auch nicht möglich, den Geist auch so zu steuern, ihn dann zu einer positive Ergebnis in unserem Leben hervorruft. deswegen als Eckpfeiler des Lebens in die Richtung, wie wir wollen, entwickeln wollen, muss richtiges Wissen dabei sein, um uns zu begleiten. Dann allmählich können wir den Geist bezwingen. Es ist möglich, den Geist zu bezwingen.
Aber was wird genau bezwungen? Was muss ich bezwingen eigentlich?
Die Funktion des Geistes. Weißt du, was die Funktionen des Geistes sind?
Die Funktion des Geistes. Denken, handeln.
Handeln tut dem Geist gar nicht.
Na, der gibt nur den Befehl zu handeln, oder?
Ja, aber nicht handeln selbst.
Wünschen?
Ja. Denken, wünschen und?
Ablehnen und akzeptieren.
Ja, das gehört innerhalb des Denken-Funktion. Denken bedeutet, verschiedene Teilkonzepte, Ideen zusammenzuknüpfen, um eine vollständige Meinung zu formulieren. Und dabei auch andere Teil, Idee, Konzepte, Meinung, die wir gespeichert haben, die zu diesem Thema nicht gehört, lehnen wir ab. Aber das gehört zu den Funktionen des Denkens des Geistes. Dann gibt es Wünschen, gibt es noch eine.
Verlangen.
Bitte?
Verlangen.
Das ist Wünschen. Ich wollte sagen, Wünschen und Verlangen sind fast gleich.
Fühlen?
Und fühlen, Emotionen. Falscherweise denken wir, irgendwo in den Herzregionen findet dieses Fühlen statt oder Emotionen. Es ist eigentlich aber eine geistige Funktion. So, die sind die drei Hauptfunktionen des Geistes. So, Geist zu bezwingen bedeutet, diese Funktionen zu steuern in so einer Art und Weise, die mich dann zu den Verwirklichung führt, dass wir leben in einer Welt, dass die Dualität untertan ist, aber diese Dualität ist eine Illusion und mein Geist macht mit diese Illusion und deswegen, wie hier, bin ich gestört von Hitze und Kälte, Leid und zeitweilige Freude, alle diese Dualität. Aber in Wirklichkeit, ein Yogi versteht, dass diese Dualität existiert nur in Bezug auf unsere körperliche und geistige Identität. Gleich wenn wir erkennen, dass wir sind in Wirklichkeit spirituelle Funken bzw. Seelen, spirituelle Seelen. Und diese Dualität kann die Seele gar nicht beeinflussen oder berühren. Dann ist es möglich, durch den Kulisse des Illusionen hinterzuschauen in die Realität. Na, in Realität existiert keine Dualität.
Also das heißt, wenn ich nochmal sagen darf, also wenn jemand anderes fragen will, dass wenn ich also mein Wünschen und mein Denken unter Kontrolle habe, dass ich dann, ist die Überseele bereits erreicht, steht hier. Dann bin ich auf der Ebene der Überseele. Also wenn ich meinen Geist bezwungen habe, bin ich auf der
Ebene. Ich bin auf der Ebene des Absolutes. Also wenn Dualität nicht mehr beeinflussen kann, was steht über Dualität? Es ist
Absolut. Absolute, und das ist auch die Überseele. Die ist auch absolut.
Ja.
Das Paramatma. Mhm.
Aber wie kann ich, also wenn der Geist das Leben jetzt in der, also regelt, wie ich dann noch in, sage ich mal, dieser Welt hier leben kann, also wie das dann noch möglich ist. Oder ob ich dann in eine andere Ebene, in eine andere Welt gehe.
Nein.
Wie ich das erreichen kann, aber trotzdem hier noch auf der Erde leben kann.
Absolut. Das Geist kann eigentlich nicht funktionieren ohne Dualität. Das Geist ist das einzige Mittel, wodurch wir unsere Körper wahrnehmen können. Der Geist ist das einzige Mittel, wodurch wir die verschiedenen Sinnenorgane steuern können. Und nur die Sinnenorgane sind die einzige Werkzeuge oder Mittel, wodurch wir das Außenwelt, das Phänomen wahrnehmen können. Ohne es geht nicht. So, was das bedeutet, ist, dass es ist nicht, dass das Geist hört auf, so zu funktionieren, wie um den Körper zu pflegen und die verschiedenen Pflichten, Taten, Aktivitäten und Verantwortungen, Verpflichtungen auszuführen, gar nicht. Wir machen das einfach viel besser. Weil dann ist der Geist zum Beispiel nicht, kommt nicht außer Fassung von überwältigender Trauer. Oder der Geist wird nicht verwirrt durch Zorn. Ja.
Aber was ist dann, also die meisten Leute oder sehr, sehr viele Leute sind ja hier auf der Erde, um glücklich zu sein, aber wenn ich halt nicht mehr unterscheiden kann zwischen Glück und Leid, was ist denn mein Antrieb, noch hier auf der Erde zu sein?
Denn das Problem ist, dass wir suchen nach Glück außen hin, wo es nicht existiert. Das bedeutet nicht, dass das Glück nicht existiert. Von Beschaffenheit ist die Seele voller Glück, Glückseligkeit, das ist das Beschaffenheit. Aber wegen unserem bedingten Zustand und wegen den falschen Identifizierungen mit diesem Körper und Geist haben wir eine Schleier und Bedeckung geschaffen über die reine Energie des Seeles. Deswegen die Eigenschaften des Seeles kommt nicht durch. Es wird bedeckt. Und deswegen denken wir, wenn wir den Glück nicht außen in den Außenwelt finden können, dann existiert Glück überhaupt nicht. Also wir sind gewiesen, unser Glück in den Welt des Phänomens Zeitweiligkeit zu suchen. Aber es ist nicht wahr. Wir hören nicht auf, gut zu funktionieren in dieser Welt. Gut bedeutet, alles was unsere Inkarnation in der Form von Verpflichtungen uns gegeben hat, können wir sehr gut ausführen mit einer gezügelten, ausgeglichenen Geist. Und innerlich spüren wir der Glückseligkeit, die unaufhörlich ist. Und daher brauchen wir nicht nach außen es zu suchen. Weil alles in den Außenwelt, alles, inklusive unsere Körper und Geist, sind Zeitweiligkeit unterworfen, sind Vernichtung unterworfen. Alles. Gibt es keine Ausnahme. Und wenn das Vernichtung unterworfen ist, dann führt das unmittelbar zu Leid. Weil gleich, wenn wir versuchen, eine Beziehung aufzubauen mit etwas, die sowieso vernichtet werden muss, wo führt diese Beziehung hin? Zum Leid, Verlust, Trennung. Aber wir sind nie getrennt von unserer eigenen Seele. Daher, wenn wir die Verbindung mit unserer Seele schaffen können, welche ist das Quelle von Freude, dann sind wir nie unglücklich. Und ein Antrieb aktiv zu bleiben, sind unsere Verpflichtungen. Das ist das Antrieb.
Na, ist das kein Dauerzustand? Kann man da vielleicht auch mal wieder rausfallen? Ich meine, nach oben ist ja eh nicht absolut, aber nach unten, also wenn ich den Zustand erreicht habe, kann ich trotzdem da auch mal wieder fallen?
Wenn man wirklich es verwirklicht hat, dann kann man diesen Zustand nicht, von diesem Zustand runterfallen. Natürlich, man kann von den äußeren Verhaltensweise einer Person, der diesen Zustand erreicht hat, kann nicht immer feststellen, dass diese Person hat diesen Zustand erreicht. Weil man hört nicht auf, wie eine normale Person zu fühlen, zu denken, zu wünschen, hört nicht auf. Nur, es ist sehr gezügelt, gezielt und geregelt. Aber Gefühle haben wir immer. Indem, dass wir den Geist gezügelt haben oder bezwungen haben, bedeutet nicht, dass wir verlieren die Fähigkeit zu fühlen, Emotionen zu haben. Das ist nicht das. Weil Emotionen sind in der wohnenden Natur unseres Wesens. Da verlieren wir nie. Aber jetzt sind diese Emotionen durch eine Art Prisma ausgestrahlt, sozusagen zum Ausdruck gebracht. Und diese Prisma schafft eine Art Verzerrung. Daher, unsere Emotionen sind auch nicht echt. Die sind schwankend. Jetzt fühle ich mich wunderbar wohl und im nächsten Moment bin ich unwohl, frustriert. Diese Momente lache ich und im nächsten Moment bin ich so zornig und frustriert. Weil die Emotionen sind verbunden mit zeitweilige diesen mit Zeitweiligkeit verbunden.
Das heißt, auf der spirituellen Ebene, also jetzt sind die Emotionen eindeutig, also nicht mehr schwankend, sondern wie sind da die Emotionen?
Lass uns doch beim Geist bleiben.
Na gut.
Weil der Emotionen wird eine zusätzliche Verwirrung schaffen, okay. Weil wir reden gar nicht hier von Emotionen. Und wenn man sagt einfach Emotionen, dann weiß man, dann verbindet man immer mit den jetzigen Emotionen, was man ins Kino hat zum Beispiel. Oder im Theaterstück.
Gibt es noch andere Wege außer Meditation, sein inneres Glück zu finden?
Ja, durch Mantra.
Okay.
Ja.
Muss man da sein eigenes persönliches Mantra finden?
Das ist natürlich empfohlen.
Mhm. Okay.
Ja.
Bleibt das das ganze Leben lang gleich? Nein, das ändert sich.
Nein, also das sind verschiedene Zwecke. Wir sind auch in verschiedene Entwicklungsphasen. So manchmal hilft einer Mantra einen bestimmten geistigen Zustand zu erreichen, weil Mantra sind vielartiges. Mantra gibt es für planetarische Einflüsse zum Neutralisieren zum Beispiel. Und dann gibt es spirituelle Mantren, die natürlich kann man durchgehend im ganzen Leben auch rezitieren. Ja.
Jeden Tag?
Jeden Tag.
Von morgens bis abends?
Nein. Man kann es natürlich, wenn man sich so geübt hat, dann kann man tatsächlich, wenn den Geist nicht etwas unternimmt, etwas Wichtiges nicht unternimmt, also der Geist kann sich sehr schnell verzetteln und sich verwickeln in verschiedene Geschwätze, Gedanken und so weiter, die gar nicht wichtig ist. Ja. Dann hilft auch ein Mantra einfach weiterhin in den Geist weiter zu rezitieren. Mhm. Ja.
Muss man dafür nicht meditieren, um ein Mantra?
Nein. Also meditieren, eigentlich das Wort meditieren, ist eine Übersetzung von dem Sanskrit-Wort Dhyan. Dhyan bedeutet meditieren. Das bedeutet, den Geist auf einen Punkt zu richten. Das heißt Meditation. Mhm. Wenn man den Geist zum Beispiel auf ein Mantra richtet, dann ist es auch Meditation. Die äußere Form für jemanden, der meditiert, ist nicht unbedingt der einzige Form des Meditation, zum Beispiel irgendwo hinsitzen, die Augen schließen, mit einem Kerzen anhaben. Manche mögen ganz leise Musik irgendwo, halb dunkel haben. So. Also alle diese. Das ist nicht nur Meditation. Meditation bedeutet, auch wenn man in den U-Bahn fährt, dass trotzdem den Geist sich mit ein einziger Gedanken sich beschäftigt. Die aber wichtig ist. Mhm. Ja? Das ist auch Meditation. Und Meditation muss so sein, weil wenn eine Anwendung, ein Vorgang, ein Prozess Zeit, Ort und Umstand gefangen ist oder bezogen ist, dann ist das Meditation nicht das Richtige. Weil wir können nicht jedes Mal an der gleichen Ort, in der gleichen Ort sein, in der gleichen Zeit und einen Umstand schaffen. Das geht nicht. Deswegen, am Anfang vielleicht brauchen wir das Zeit, Ort und Umstand kann uns dazu unterstützen. Eine meditative Atmosphäre zu schaffen, die äußere, die dann uns natürlich hilft, unseren Geist zu verinnerlichen, das hilft. Aber wenn man sich noch weiter entwickelt hat, dann braucht man auch dieses nicht.
Okay. Ich komme nochmal auf mein Mantra zurück, irgendwann an.
Sie können gleich kommen. Ja, hat noch jemand?
Ja, ich habe mal eine Frage zur Pranayama-Atmung.
Mein Gott, was hat Pranayama mit dies zu tun? Aber trotzdem.
Ich wollte mal wissen, wird der Geist auch mit beeinflusst bei der Pranayama-Atmung oder überhaupt nicht? Trennt sich oder wird er dann beeinflusst?
Also diese Frage ist die Spitze der Eisberg. Das bedeutet, wenn du fragst Pranayama und Geist, dann muss ich über die verschiedenen Energieströmungen, die so. Nadi heißt.
Ja.
Pranayama bedeutet der Prana, der Lebensvitalität zu disziplinieren durch Atemübungen. Und den Geist kann nicht nur mit Pranayama gezügelt werden.
So. Aber dieser Einfluss ist auch da.
Aber durch Pranayama kann man sich besser zurückziehen von der Außenwelt. Denn Anhaftungen und dass das Geist zerstreut ist überall, so von diese verschiedene Anhaftungen, wo sie Geist jetzt immer noch verstrickt ist, zurückzuziehen, das hilft beim Pranayama. Viele üben Pranayama am Anfang mit Mudras zum Beispiel, zusätzliche Unterstützung, bevor man meditiert oder Mantra chantet. Aber allein Pranayama kann den Geist nicht zügeln. Das Schnellste ist, wenn man in einer guten, gleichgesinnte Gemeinde sich einschließt und das richtige Mantra rezitiert. Und zwar regelmäßig. Das Schnellste.
Ja.
Und dazu auch das richtige Wissen, bitte?
Sind das Jahre? Sprechen wir von Jahren? Oder von
Jahren?
Ja.
Ich spreche von Leben. Aber das ist doch eine Vorgang. Ein Vorgang. Und wenn es zu schnell geht, es ist möglich, nur für sehr wenige sehr schnell einen solchen Zustand zu erreichen. Das bedeutet, diese Person hat in ein vorheriges Leben ein weites Stück gekommen mit seiner spirituellen Verwirklichung und dann in diesem Leben es fehlt ihm, diese Person sehr leicht oder sage ich mal, nicht so mühsam wie eine andere Person. Das ist alles, wie gesagt, ein Vorgang und es geht über mehrere Leben. Deswegen sind wir auch mit diesem wunderbaren Geschenk, begünstigt, eine Reinkarnation. Wenn ich diesem Leben nicht schaffe, dann Fortsetzung von wo ich hier aufgehört habe, in diesem Leben, Fortsetzung vom nächsten Leben wieder an.
Ich hatte das eher so als Vorstufe gesehen.
Diese hier?
Ja, ich hatte das nicht als Erleuchtung oder wie man es halt nennt.
Das stimmt. Also es ist, hier ist nicht von Erleuchtung, es ist einfach die erste Stufe des Geistes Beherrschung. Ohne diese Beherrschung ist es auch nicht möglich, eine weitere spirituelle Verwirklichung zu erlangen. Aber der Geist muss gezügelt werden, gezwungen werden. Ohne es geht nicht.
Und wie könnte ich das noch im Alltag machen, wenn ich halt jetzt im Moment nicht die Möglichkeit habe, mich irgendwo zurückzuziehen? Also jetzt
brauche ich. Da braucht man nicht zurückzuziehen. Braucht man nur die Zeit zu haben, den Mantra zu chanten, das richtige Literatur bzw. Schriften zu lesen, um uns zu informieren, was in spirituelle Literatur, die erklären uns, erläutern die Wahrheit. Und in einer Form, dass wir in diesem täglichen Leben es in Umgang es integrieren kann und danach nach diesem Prinzip leben kann. Weil, obwohl hier es ist betont, das Geistige bezwingen, ohne eine entsprechende Charakter, Qualitäten, Gewohnheiten ist es auch nicht möglich. Das muss alles zusammen parallel laufen. Richtige Charakter, Gewohnheiten, richtiges Wissen, richtiges Übung, richtiges Essen, richtiges Schlafen, richtige Sprache. dass man die Wahrheit spricht. Zum Beispiel.
Dass man die Wahrheit spricht, ja. Und dazu wollte ich noch was sagen. Ganz erhellend zu diesem Vers finde ich den Vers davor. In dem Vers davor wird betont, dass man den Geist zu seinem Freund machen soll.
Mhm.
Einerseits soll man ihn zum Freund machen, andererseits soll man ihn beherrschen. Und das geht meiner Ansicht nach nur zusammen, indem ich ihn beobachte. Das heißt, ich meine innere Stimme beobachte. Das, was ich denke, beobachte und in der Lage bin, zu wählen, was ich denke.
Mhm.
Also so gut sowohl im Rajas-Bereich wie im Tamas-Bereich mich zurückzunehmen oder eben anders zu reagieren.
Mhm.
Und man sollte, glaube ich, oder ich halte es für wichtig, dass man auch in der Lage ist, die Gedanken in bestimmten Punkten anhalten zu können. Das heißt, wenn ich eine Blume betrachte, einen Sonnenuntergang, einfach still zu sein.
Mhm. Einfach was?
Still.
Still zu sein. Der Geist, still zu sein. Gut, aber diese Stille erreicht man nur für eine kurze Zeit. Nur eine kurze Zeit.
Ja, das ist ja die Kunst, das auszudehnen. Das passiert ja auch in der Meditation.
Ja, aber dann, deswegen ist es auch wichtig zu wissen, was ist die Natur des Geistes. Alles hat besitzt eine bestimmte Natur. Was ist die Natur des Geistes? Ständig beweglich, weil es eine Energie ist. Die Energie kannst du nicht von einer dynamischen Charakter zu einem statischen.
Das möchte ich nicht, aber vielleicht kann ich in der Stille diese Energie wahrnehmen.
Aber was ist der Zweck dieser Stille? Genau. Aber der Zweck des Geistes ist nicht, die Stille zu erreichen, sondern die richtige Entscheidung zu treffen. Warum sollen wir den Geist in die Stille bringen?
Aber warum denn nicht? Also die Stille ist für mich auch eine Annäherung zu meinem Seelenwesen.
Ja, wie gesagt, zu einer gewissen Zeit Stille ist gut. Kann man auch. Muss man nicht, braucht man nicht, kann man. Aber diese Stille kannst du nicht weiterhin aufrecht halten, wenn du in einem Supermarkt bist, mein lieber Mann.
Ja, ja.
Oder ins Büro sitzt. Oder vor allem, wenn du die Straßen überquerst.
Ja.
Ich habe noch mal eine Frage zu dem, also was mir auch immer schwerfällt zu verstehen, also wenn ich jetzt meinen Geist angenommen jetzt beherrschen könnte, wie kann ich zum Beispiel körperliche Leiden damit auch beherrschen? Also zum Beispiel Hitze, Kälte, also jetzt richtig nicht nur inneres Leid, sondern einfach wie, gut, Schmach kann ich noch verstehen, das hat nichts direkt körperlich, wenn ich jetzt körperlich, wie gesagt, friere oder Schmerzen habe. Was passiert dann? Kann ich mich davon distanzieren und ich habe aber trotzdem den Schmerz oder spüre ich keinen Schmerz mehr? Was ist da so dann der Weg?
Also natürlich, das ist totale Vermutung.
Ja, total. Ja,
so daher, wenn ich sage, dass du spürst keinen Schmerz, dann bleibt das immer noch. Wieso spüren meine keinen Schmerz?
Ja, aber wäre das dann tatsächlich so?
Ja, natürlich ist das möglich.
Wenn ich mich also quasi von diesem Körper in gewisser Weise distanziere.
Was passiert, wenn du schläfst? Merkst du, wenn eine Schlange da neben dir steht? Oder eine Mücken etliche Stiche da und dein Blut aufsäugt? Merkst du das? Weil im Schlaf, also es sind verschiedene Grade des Schlafs, es ist Tiefschlaf oder im Traumzustand, was immer, Bewusstsein hat sich zurückgezogen von diesem Körper und nur die Motorfunktion des verschiedenen Organen geht weiter. Aber wir sind nicht in der Lage, etwas zu spüren. So, eine Yogi oder jemand, der Geist bezwungen hat, kann den Geist zurückziehen von der Stelle, wo es schmerzt. Dann spürst du das auch nicht.
Also ich habe mal festgestellt, dass ich mal so einen Schmerz beobachten konnte. Also wie so eine Fliege unter dem Mikroskop. Dass ich das quasi so von mir abtrennen konnte.
Es ist aber Schmerz. Wer spürt den Schmerz? Dein Körper.
Ja.
Das stimmt gar nicht. Den Körper kann nicht spüren.
Das sind die Nerven und die Nerven führen zum Geist zusammen.
Ja, genau. Die Information wird geleitet zu dem Geist und dann ja, ist das Schmerz registriert. Den Körper kann es gar nicht registrieren.
Das heißt, ich kann häufig den Schmerz überwinden damit.
Und viel mehr.
Und die Kälte. Ja, also das ist nur mein Punkt dann.
Ja.
Halt auf der körperlichen ja. Ebene zu bleiben ja. jetzt. Weil das ist ja einfach offen das ganz große Fragezeichen, gerade was Angst auch betrifft in Krankheit und so weiter.
Mhm.
Das ist ja die, vor allen Dingen die Angst vor dem Schmerz und auch eben dem Schmerz ausgeliefert zu sein. Und
ja.
das heißt.
Aber es ist möglich.
Was passiert mit dem Geist nach dem Sterben? Also wir sind ja, haben wir eine unsterbliche Seele, die dann irgendwie
ja.
Nicht weitergeht, aber was passiert mit dem Geist?
Also gemäß dieses Wissen, wir besitzen zwei Arten von Körper. Zwei Arten. Einer ist der grobstoffliche Körper eine Mischung von den fünf Elementen. Und der feinstoffliche Körper besteht aus Geist, Intelligenz, Vernunft und Ego. Also das ist eine Einheit, alle diese drei, das Bewusstsein, das Energie des Seeles. Also wenn wir den Körper verlassen, in dem Zustand, der geistige Zustand, wenn wir den Körper verlassen, diesen Zustand erreichen wir auch danach. Dieser geistige Zustand. Weil das ist.
Also wir nehmen den Geist und die Vernunft mit.
Wir nehmen den Geist, Vernunft und Ego mit.
Und Ego.
Ja. Genau. Also die Seele. Umgekehrt gesagt, anderes gesagt, die Seele steigt auf den Fahrzeug, diese feinstoffliche Körper und bewegt von einem Körper zu dem nächsten.
Ist das zusammengefasst an das Bewusstsein?
Ja.
Sind das nur die drei Aspekte des Bewusstseins?
Mhm.
Was ist, wenn einer in großer Angst stirbt? Entschuldigung. Okay. Ja, okay, nur ganz kurz. Wenn einer in großer Angst stirbt, dann nimmt er diese Angst mit.
Mhm.
Okay. Die Unterscheidung Seele und Überseele. Das ist eine Unterscheidung, weil hier von Überseele gesprochen wird.
Ja.
Und die Seele ist auch die Überseele.
Nein.
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 Kannst du da nochmal den Unterschied?
Der Seele ist die individuelle Seele, bin ich. Die Überseele ist das Begleiter.
Okay.
In jeder Inkarnation. Gott begleitet uns in der Form von der Überseele.
Ich wollte mal fragen, Seelen, Familien, Gruppen? Gibt es nur die Überseele und die Seele oder bilden wir auch, dachte ich, kleine Familien, also die Seelen bilden ja auch kleine Gruppen, oder? Um sich gegenseitig zu helfen?
Also helfen kann natürlich unsere Vorfahren oder Menschen sagen auch Engel und andere Wesen sind da, die können uns natürlich helfen. Aber wie meinst du mit Gruppen, Seelengruppen? Habe ich es nicht verstanden.
Oder manche sprechen auch von Seelenpartnern. Ich dachte, dass es wieder eine Seelenfamilien gibt, die immer wieder zusammen inkarnieren.
Nein, das nicht. Also es kommt häufig vor, dass eine Familienmitglieder oder enge Freund oder irgendeine andere Person, die ich in diesem Leben begegne, kann auch in unser vorheriges Leben auch gewesen. Also wir hatten einen Kontakt mit dieser, in irgendeiner Art, manchmal sehr engen Kontakt, manchmal auch nicht so engen Kontakt, aber da ist da, aber nicht, dass jedes Mal die gleiche Gruppe bewegt sich von einer Inkarnation zu der nächsten, weil einige bekommen nicht ein menschliches Körper. Die können auch zum Beispiel, wenn sie fromm gehandelt haben, fromm gelebt, dann gehen sie zu den höheren Planeten für viele, viele Jahre.
Da kann man schon von den Alten und Jungen sehen und dann sprechen oder von.
Nein, die gibt es nicht alt oder jung. Seelen sind Seelen. Also weder alt noch jung. Wie meinst du, wenn sie sagst jung, wie meinst du das?
Na, wie weit der Fortschritt ist, dass sie wieder bei der Überseele sind. Dass eine ganz junge Seele vielleicht noch sehr in der Inkarnation, also noch nicht vielleicht so viele Inkarnationen hatte und halt erstmal so eine relativ einfachen Dinge lernen muss, dass es eben nicht stiehlt oder nicht lügt. Eine ältere Seele ist halt schon sehr nah an diesen, an der Vereinigung mit der Überseele.
Ja, das, okay, gut, wenn denn Bezeichnungen sind damit verbunden, dann können wir sagen, jung oder ja. Aber dazu muss ich noch ergänzen, dass es ist möglich, dass eine Person macht sehr schnelle Fortschritt, wogegen der andere Person zögert und ist eigentlich sehr faul in seinen spirituellen Üben auszuführen. Und dann muss er mehrere Inkarnationen brauchen, wo eine andere Person, der etwas ernsthafter ist, macht schnellen Fortschritt. Und daher kann man nicht so sagen, so viele Jahre, so viele Inkarnationen ist alt und so viele jung. Verstehst du, was ich meine? Davon hängt das nicht ab. Aber Seele sind weder jung noch alt. Die sind uralt. Das ist ein Begriff, das ist sehr prävalent, sage ich mal, in den esoterischen Szene.
Weißt du, wie lange eine Seele verweilt zwischen den Inkarnationen im Äther?
Das ist alles, hängt davon ab, wie, in welche geistige Zustand einen Körper verlassen hast. Das kann man nicht also festlegen innerhalb so viele Tagen, das geht nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht sofort.
Ja.
Mindestens braucht man 10 Tage.
Da hätte ich auch noch eine Frage zu. Bist du fertig?
Ja.
Okay. Ich glaube, dass wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, dass diese Seele, die dann frei geworden ist, noch nicht sofort reinkarniert in den nächsten Körper, sondern noch bei den Menschen bleibt, die noch auf der Erde verweilen. Kann das, finde ich das richtig?
Weil das ist nicht immer nach unserem Wunsch. Es ist, wir sind wirklich nicht in der Lage zu entscheiden, ob wir da weiterhin bleiben müssen oder nicht oder möchte. Obwohl diese Person kann nochmal in den gleichen Familie und so weiter reinkarnieren, um nah zu sein zu dieser geliebten Person. Aber diese Person kann erst nicht bestimmen, wie lange. Wir sind eine Gesetzmäßigkeit unterworfen und das müssen wir einfach gefolgt werden.
Das heißt, der Geist dieser Seele
kann oder auch nicht.
Okay.
Ja.
Muss es nicht auch so sein, dass wir, da wir ja den Naturgesetzen unterliegen, den Gesetzen des Alls, dass wir eben nur zu einer bestimmten Planetenkonstellation inkarnieren können oder besser gesagt erst durch diese Planetenkonstellation inkarnieren, durch die planetarischen Einflüsse, denn die Konstellation bestimmt ja unseren Aszendent und der ist karmagemäß.
Was willst du damit sagen?
Naja, die Frage geht dahin, es kann eigentlich nach dem, was ich nun habe an Informationen, kann die Seele eigentlich nur zu einer bestimmten Planetenkonstellation inkarnieren und das könnte theoretisch auch viele hundert Jahre dauern, oder?
Nein. Also ja, ja und nein. Ja, dass es kann mehrere hundert Jahre dauern, aber nein, es muss nicht so sein.
Ja, okay.
Ja, genau. Also, weil das sind verschiedene Faktoren. Das ist richtig so, dass man gemäß der karmischen Reaktion muss eine Seele in einer bestimmten Familie, in einem bestimmten Ort, Kultur und so weiter wieder inkarnieren. Und aber auch wegen seiner karmischen Reaktion bestimmten Charakterzüge, charakteristische Persönlichkeit und so weiter, die dann von den verschiedenen Einflüssen des Planeten geprägt wird. Mhm. Ja, also da ist eine sehr starke Verbindung. Aber es ist nicht so schwer zu schaffen. Weil da sind mehrere Planeten, die mehr als eine Planet zum Beispiel, die den gleichen Charakteristika schenkt. Es ist nicht, dass ein einziger Planet schenkt nur diese Charakteristika und keine andere. Das nicht. Weil das ist auch eine Kombination dann.
Ja.
Ja. Man kann zurückziehen, wenn zum Beispiel das Schmerz verursacht oder so. Aber wir können das Geist nicht so lange einfach so in der Leere lassen. Dann müssen, und meistens ist das Geist sucht nach einem höheren Geschmack, ein besseres Geschmack. Mhm. Und da in diese Richtung bewegt den Geist automatisch. Mhm. Aber einfach zu lange leer zu halten, ohne eine Anliege, ohne ein Thema, und das ist nicht möglich für den Geist.
Mhm. Also er braucht dann wieder was anderes, wo er sich verankern kann.
Ja, absolut. Mhm.
Also hier ist es ja so.
Ich wollte nur kurz ganz ergänzen, weil, wie gesagt, erstmal Geist ist Energie und zweitens ist es unvollkommen. So wegen diese zwei Charakteristika ist es nicht möglich, erstmal ständige Stille und Leere zu haben und es ist auch nicht möglich, ohne eine Verknüpfung mit etwas zu sein, zu existieren.
Was eine Energie ist, sozusagen.
Wegen des Energie zu sein, ist es Dynamik.
Mhm.
Und weil es unvollkommen ist oder begrenzt ist, braucht immer eine Unterstützung, eine Lehne.
Eine Quelle, wo es Kraft herbekommt.
Genau, es kann nicht alleine vollständig sein.
Mhm.
Okay, also hier steht ja, wenn man den Geist bezogen hat, ist die Überseele bereits erreicht und damit die Ausgeglichenheit. Ich dachte eigentlich, dass dann schon die Glückseligkeit erreicht wäre. Also ich bin in der Neutralität, wenn ich die Überseele erreicht habe.
Da gibt es auch Glückseligkeit. Es ist nicht, dass in Neutralität gibt es keine Glückseligkeit. Es gibt Zufriedenheit.
Also wenn das alles das Gleiche ist, so wie jetzt hier in diesem Vers, wie es am Ende steht, dann ist das eigentlich, also ich verstehe das jetzt als neutralen Zustand.
Das ja, ist nicht so. Das kann sein. Aber das bedeutet nicht, es ist ohne Glückseligkeit. Es ist eine Art von Glückseligkeit, die Zufriedenheit führen. Zufriedenheit ist auch glücklich zu sein. Einfach von Leid frei zu werden, ist schon glückselig.
Ja, aber hast du nicht auch mal gesagt, die Abwesenheit von Leid ist nicht wirklich Glück? Das ist nochmal eine andere Ebene.
Weil das ist, dieses ist keine ewige Zustand, deswegen.
Okay, eine habe ich noch. Es hat gar nichts damit zu tun. Ich habe nur vorhin gedacht, als wir irgendeine Frage beantwortet haben und es ging um Entscheidungen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Da habe ich gedacht, was kann mir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen?
Ist das eine Frage?
Das ist meine
Frage. Was hilft?
Ja.
Okay, also das sind natürlich mehrere Faktoren. Und richtig ist immer nach dem Ergebnis. Wenn das Ergebnis ein gewünschte Ergebnis ist, dann ist es richtiges.
Okay, aber wenn ich noch das Ergebnis nicht weiß?
Genau. Und deswegen ist es schwer zu sagen, was ist richtig und was ist nicht richtig. Hm. Ja? Und es geht wirklich nicht darum, weil es ist unsere Natur, Fehler zu begehen. Und daher werden wir, auch wenn wir alles gut überlegen und verschiedene Kriterien und so weiter auseinandergesetzt haben, werden wir auch nie eine vollständig richtige Entscheidung treffen. Hm. Geht nicht. Aber natürlich, wir sprechen sehr allgemein. Ja, wenn wir jetzt mit gezieltem Thema ansprechen, dann ist es natürlich, können wir viel mehr konkrete sprechen, aber weil das ist eine allgemeine. Deswegen, ein richtiger ist einmal, der die Seele nicht schadet. Das ist richtig. Seele. Mhm. Nicht schadet, beziehungsweise Seele kann nicht geschadet werden, aber dass meine spirituelle Entwicklung nicht wird dadurch behindert, verhindert. Mhm. Das ist eine richtige Entscheidung.
Okay.
Also das ist allgemein.
Ja.
Mhm. Und auf der weltlichen Ebene, wenn eine Entscheidung hilft, meine Verpflichtungen, Verantwortung gut auszuführen, führen, dann ist es eine richtige Entscheidung.
Mhm. Okay.
Wie ist es, wenn da jemand anders vielleicht verletzt wird dabei? Ist das auch noch ein Gebot?
Das wird immer jemand verletzt. Deswegen sage ich, das ist eigentlich immer zwei Aspekte. weil wir leben in Dualität, daher ist es nie vollständig. Wenn du Ja zu einer Person sagst, musst du Nein zu den anderen sagen, automatisch. So daher, es kann zu Verletzungen führen, aber das ist nicht der Punkt. Mein Ziel ist, auf der weltlichen Ebene, sage ich mal, ob ich meine Verpflichtungen richtig ausführen kann. Natürlich, dabei versuche ich, andere Menschen nicht zu verletzen, aber es ist nicht möglich zu regeln, ob die andere Person dadurch verletzt wird. Weil, wenn diese Person sehr sensibel ist, dann wird er sofort das persönlich nehmen, wenn dadurch verletzt, obwohl das war gar nicht meine Absicht gewesen. Das kann man nicht regeln. Aber man kann selbst gegenüber aufrichtig sein, dass ja, ich habe das versucht gemacht, weil das war einfach meine Pflicht. Ich musste das machen.
Die Pflicht, sich selbst gegenüber, sich selbst treu zu bleiben, sozusagen.
Genau, und auch Pflicht, zum Beispiel, wenn eine Mutter das Kind pflegt. Dann ist das Pflegen des Kindes Priorität über alles andere, sage ich mal.
Und wenn man diese Pflichten in der Beziehung nicht hat?
In welcher Beziehung? Also als Kind?
Kein Kind, keine Mutter, keine anderen Verpflichtungen?
Gut, dann meine spirituelle Entwicklung. Mhm. Das ist das Hauptpflicht.
Mhm.
Und so wie weltlich auch. Dann, na, und letztendlich die weltlichen Pflichten oder Verantwortungen sollen wir sehen, dass es nicht in Konflikt ist mit unserem spirituellen Interesse, nicht so eine Konflikt schafft. Fragen, Mantel, haben Sie gesagt, wie frage ich später?
Tausend Fragen.
Fangen wir mit einer, dann kommen wir zu der Tausende später.
Was ist denn mein Mantra?
Oh, das kann man nicht so sagen.
Ach so.
Das Mantra bekommt man als Eingabe.
Oh.
Weil da sind so viele Mantra. Mhm. Auch für den gleichen Zweck gibt es mehrere Mantren.
Mhm.
Deswegen Mantren muss erstmal von einem Meister gegeben werden, der selbst geübt ist, in Mantren zu rezitieren und weiß der Erläuterung dieses Mantren, dass es weitergibt an den Personen und weiß auch, welche Energie oder welche Wirkung dieses Mantra verursacht für diese Person und es ist ein Individuum bezogen ist. So alle diese Faktoren muss da sein. Dann bekommt man seinen eigenen Mantra.
Okay. Ich denke, ich bekomme mein Mantra, wenn ich das bekomme. So.
Oder anders gesagt, ich bekomme mein Mantra, wenn ich das tatsächlich brauche.
Ja, okay.
Notwendigkeit. Notwendigkeit wartet auf keine Zeit, sondern Zeit richtet sich nach Notwendigkeit.
Das ist schön. Das gefällt mir.
Ja, da wollte ich nur gerade so ergänzen, daher heißt das Wort nämlich auch notwendig, weil es wird etwas gewendet durch die Not.
Interessant.
Ja, das ist wirklich. Ja, die Not wendet den zeitlichen Zustand.
Mhm.
Mhm. Doch, interessant. Mhm.
Oder Anwendung aufs Notfälle. Etwas anzuwenden auf Notsituationen.
Ja, dann wäre es anders.
Und Not ist immer Zeit verbunden.
Was heißt Zeit verbunden? Heißt das jetzt auf Zeitweiligkeit betrachtet, als Zeitweiligkeit?
Nein, notwendig ist, wenn es jetzt gemacht werden muss.
Ach so. Okay.
Also sonst ist das nicht notwendig. Das kann man, wenn das in 2 Jahren gemacht werden kann, ist keiner notwendig.
Okay. Auf das Jetzt bezogen.
Ja.
Also eine Extremsituation, die beseitigt werden muss. In welcher Form oder auch immer. Wenn man so will, ja. Ich habe noch mal eine Frage zur Überseele. Die sammelt doch aus den einzelnen Inkarnationen jetzt die ganzen, sagen wir, die Erfahrung der Seele, wie sie während einer Inkarnation gemacht hat. Und wenn sie dann einen gewissen Erfahrungswert hat, müsste sie doch eigentlich auch einen gewissen, ab einer bestimmten Inkarnationsweite, wenn also eine oder Zahl, wenn man so will, da müsste auch die Seele dann entsprechend ein höheres Niveau erreichen und dann auch wahrscheinlich den Kontakt zur Überseele eher bekommen in der nächsten Inkarnation. Ist das so oder ist das nicht so?
Meinst du, das von sich selbst automatisch passiert das oder?
Könnte wahrscheinlich so sein, dass das wahrscheinlich.
Nein, automatisch?
Nicht, automatisch nicht.
Nein, weil Seelenerkenntnis ist eine bewusste Beschäftigung.
Naja, richtig. Aber wenn sich die Seele bemüht, entsprechend den Kontakt zu bekommen, dann ist nicht immer gesagt, dass ihr das gelingt in dieser Inkarnation. Das hängt immer dann vom Stand der Entwicklung dieser Seele ab. Dann, ne?
Ja, aber es, wie gesagt, wenn die Ernsthaftigkeit da ist und man der Person ist sehr bereit, alles zu unternehmen, dann kann auch sehr schnell, ich meine so. Jetzt, das ist möglich.
Der Kontakt erfolgt.
Ich glaube, das war jetzt ganz wichtig, also dass das eine bewusste Beschäftigung der Seele ist. Es ist nicht so, dass wir so durchs Leben streifen und dann so unbewusst schon das Richtige so mitnehmen, wie man das oft so denkt. Also dass man sozusagen aus dem Bauch heraus so das richtige Gefühl hat, dass es gar nicht darum geht. Das ist eine wirkliche bewusste Entscheidung und eine Betätigung, um sich zu entwickeln.
Mhm. Ja.
Oh.
Das heißt, jemand, der sich entscheidet, auf Reisen zu gehen, weil er das innere Bedürfnis hat, sich weiterzuentwickeln, das ist eigentlich eine Entscheidung der Seele, die sagt, wir müssen das machen, weil wir dadurch neue Erfahrungen sammeln werden.
Mhm.
Richtig?
Ja.
Okay.
Es liegt auf jeden Fall in der Tätigkeit, das ist das Entscheidende, ne? Nicht in diesem Abwarten und vor sich hin.
Ja.
Zu warten, was auf einen zukommt, man muss es tun.
Ja.
Das ist, glaube ich.
Ja. Ja. Viele sagen das, weil die wollen keine Entscheidung treffen, keinen Stand und eine Stellung nehmen.
Ich habe noch eine Frage. Bei dem Rezitieren von den Mantren, ist es da wichtig, wenn ich das innerlich mache, die wirklich ganz genau und bewusst, oder weil ich habe es schon oft gehört, dass Leute das halt mehr auf Anzahl machen, weil viele Runden zu machen und die verschlucken dann vielleicht das die letzte Silbe.
Beide, nein. Also verschlucken, wenn man kann natürlich, wenn ein Mantra auswendig gelernt hat und spricht man das auch, flüstert, was immer, kann vorkommen, dass ich den Silbe oder den Wort nicht vollständig aufspreche. Aber in meinem Geist ist es trotzdem da. Es ist nicht, dass das Mund etwas sprechen kann, ohne dass das Geist das, die Anstoß gibt. Na, es kann denn unsere, obwohl wir sagen, sprechen ohne zu denken, aber es eigentlich passiert so blitzschnell. Wenn wir sagen, ohne zu denken, bedeutet nicht, dass wir diese Worte nicht formuliert haben, sondern wir haben nicht richtig gedacht daran, was für ein Konsequent das haben würde. Das, dann sagen wir, sprechen ohne zu denken. Den Konsequenten und den Ergebnis und was es bewirkt, das haben wir nicht überlegt. Aber die Verbindung zwischen was wir aussprechen oder was wir denken und dem Geist ist immer sehr vollständig da. Immer. Es ist sonst nicht möglich, etwas zu sprechen. Daher, wenn man, wie du sagst, es in ein paar Worten schluckt oder die Endung schluckt, es ist doch ja runtergeschluckt und nicht ausgesprochen, aber trotzdem in den Geist ist das trotzdem da. Und dann ist das Mantra vollständig dann rezitiert worden. Weil viele Mantren darf man nicht auch laut aussprechen. Die muss man einfach im Geist rezitieren.
Noch die Frage, und zwar, da steht, für jemanden, der den Geist bezwungen hat, ist die Überseele bereits erreicht. Wie erreiche ich die Überseele?
Eine Verbindung, eine Wahrnehmung, dass der Überseele als mein Begleiter immer da gewesen ist und ist auch da. Ich werde jetzt bewusst. So lange war ich gar nicht bewusst, dass es so eine Begleiter da ist. Und durch den Bezwingen des Geistes bekomme ich dann Einleitungen oder beziehungsweise Hinweise von der Überseele.
Also ich kann dann praktisch unterscheiden zwischen dem Geplapper von meinem Geist und der Überseele,
genau.
Was sie mir eigentlich sagen will.
Genau, so ist es.
Nein, ich habe nichts.
Und kann denn die Überseele einem helfen in bestimmten Entscheidungsfindungen, dass man also, wenn man jetzt an sich nicht ganz sicher ist, einfach an die man Geist die Frage richtet, was würde die Überseele dazu sagen? Muss sich nicht immer melden, aber wenn sie sich meldet, dann verschweigt es auch immer.
Ja, wir können wohl für Entscheidung, Begleitung an den Überseele dann wenden.
Ja, und mit der Bitte um Hilfe, weil es ja manchmal wirklich nicht einfach ist, bestimmte Dinge vorauszusehen oder richtig zu entscheiden, dann
ja.
Dass man wenigstens keine groben Fehler macht. Ich sage, Fehler wird man immer machen, aber wenigstens keine, sag mal so, schweren Fehler.
Ja.
Das ist eigentlich der Hilfepunkt, sag ich mal so. Wäre nicht schlecht, so weit, wenn man das könnte. Das ist wie ein Ratgeber, wenn man so will. Das ist wie ein Ratgeber, der einen dann.
Genau, ist ein Ratgeber eigentlich.
Ja.
Das ist die Intuition.
Oder? Bitte?
Ich sag, vielleicht ist das die Intuition.
Kann man sagen, dass es Intuition ist, aber es ist auch Intuition, wir sagen Intuition, die zu Information, die wir eigentlich schon irgendwo bekommen haben, über etwas, worüber ich nicht wissen soll. Ja? Die nicht offensichtlich, die da ist, diese. Aber das kann auch mehrere Quellen haben von Informationen, nicht nur von Überseele.
Okay. Im Traum kann ich doch Kontakt zur Überseele haben.
Automatisch nein. Wenn du das willst, ja, aber dann diese Stufe musst du erreichen.
Ja, die Träume helfen mir oft, Entscheidungen zu finden. Also wenn ich mir abends ein Thema vornehme, ich will jetzt das Wissen wirklich Klarheit darüber haben und dann mich am nächsten Tag an die Träume erinnere und das analysiere, dann hilft mir das
ja
enorm.
Klar. Klar. Ja. Wie gesagt, weil das sind so viele Informationen, die in der Unterbewusstsein und gespeichert bleibt, die von vorheriges Leben mitbringen.
Vom vorherigen Leben sogar.
Ja.
Gut, aber das ist nicht unbedingt der Kontakt zur Überseele, oder?
Nein. Gesungen worden.
Wir haben das heute etwas spät heute.
Ach so,
und da ich ja jetzt nicht Sanskrit kann, habe ich halt nur die Erläuterung gelesen und den deutschen Vers.
Ich meinte nur den Sanskrit.
Ja, ja.
Sanskrit würde nicht.
Ich habe mich nicht getraut, muss ich sagen.
Ich nicht getraut. Aber ich habe das schon gesprochen einmal.
Gesprochen, ja.
Ja.
Aber früher mal haben wir das so, dass du das vorgesprochen hast und wir dann zusammen.
Du möchtest das machen? Okay, sag mal. Jitatmanaha.
Jitatmanaha.
Prasantasya.
Prasantasya.
Jitatmanaha prasantasya.
Jitatmanaha prasantasya.
Paramatma.
Paramatma.
Samahitaha.
Samahitaha.
Paramatma samahitaha.
Paramatma samahitaha.
Shitoshna.
Sukha.
Dukheshu.
Dukheshu.
Shitoshna sukha dukheshu.
Shitoshna sukha dukheshu.
Tatha.
Tatha.
Mana.
Mana.
Apumanayaho.
Apumanayaho.
Tatha apmana apumanayaho.
Tatha apmana apumanayaho.
Jitatmanaha prasantasya.
Jitatmanaha prasantasya.
Paramatma samahitaha.
Paramatma samahitaha.
Shitoshna sukha dukheshu.
Shitoshna sukha dukheshu.
Tatha mana apumanayoho. Haben jemand noch eine Anliegefrage, eine wichtige Aussage, unwichtige Aussage, Kommentar, Erläuterung? So, wollen wir dann zu diesem Punkt dann einfach guten Abend und guten Nacht sagen.
Ja.
Dankeschön.
Danke.